Die Selfies, die entstehen, verzerren die Nase und bilden sie etwa 20-30% größer ab. Also, dass die Selfies nicht das reale Abbild zeigen. Und man sieht dann immer wieder, ich gefall mir nicht. Alles schön, aber meine Nase ist zu groß.
Bunte Weggloss. Beauty Booster. Beauty Booster. Mit Jennifer Knebler und Dr. Julia Bergheim.
Unser Bunte Wipgloss ja jetzt jede Woche. Ich freue mich auf die Beauty Booster mit der lieben Dr. Julia Berkay. Julia, schön, dass du da bist.
Hallo.
Und heute ein ganz spannendes Thema. Es geht um Rhinoplastik. Mhm. Und dazu muss man ja sagen, das ist ja auch dein Fachgebiet. Und seit über 20 Jahren, es ist die Königsklasse, muss man eigentlich sagen, der plastischen Eingriffe, weil eine schöne Nase ist nicht einfach. Ist es das oder ist es einfach, weil es zu kompliziert ist, diese ganze Prozedur?
Ja, ich glaube, diese ganze Prozedur erfordert von uns Nasenchirurgen ganz viele verschiedene Fähigkeiten. Unter anderem Fähigkeiten, die wir nicht im Medizinstudium oder als Arzt auf Kongressen lernen können. Weil die Nase ist einerseits natürlich, man muss gut Luft bekommen. Mhm. Also muss ich die Fähigkeiten eines HNO-Arztes haben. Also ich muss sozusagen auf dieser HNO-Strecke trainiert sein, dass die Patienten natürlich nicht nur eine schöne Nase bekommen, sondern auch eine gut funktionierende.
Macht
das ist schon
Sinn.
Mal die erste Hürde.
Gute Voraussetzung.
Kann ich das?
Ja, aber
kann
spannend.
Ich nicht. Da scheiden sich wirklich schon die Welten.
Ja.
Dann als plastischer Chirurg bin ich ja gewohnt, kreativ zu sein und den Proportionssinn zu haben. Dann finde ich wiederum, ich muss wie ein Künstler sein, weil ich schon ein sehr gutes Augenmaß entwickeln muss. Und ich glaube, das ist so ein Talent, das ist entweder angeboren oder nicht. Ich vergleiche das immer auch mit sehr guten Musikern, ja, die entweder das Talent haben, jetzt Chopin oder etwas anderes toll zu spielen, und jemand anders interpretiert das anders.
Mhm.
Also es ist immer auch eine Handschrift des Arztes, der den Patienten operiert. Und dann muss man wissen, es ist auch eine Architektur. Also unsere Nase ist wie ein Haus, hat Stützen. Und wenn die einbrechen, dann nützt das schönste Ergebnis nichts, wenn das nicht hält. Also ich muss quasi auch wie ein Architekt oder Statiker eine Nase, ein unterirdisches Knorpelgerüst bauen und stabilisieren können.
Oh Wahnsinn, das hast du so toll beschrieben. Das kann man sich jetzt wirklich richtig gut vorstellen.
Ja.
Einer der schwierigsten Punkte, stelle ich mir gerade vor, das, was du gesagt hast, das Künstlerische, die Interpretation, weil man kann ja über gewisse Dinge reden, aber das, was am Ende bei rauskommt, ist ja immer noch eine andere Frage. Also ich sag mal, wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, ich hätte das gerne so, so und so, ein bisschen stupsnasig, ein bisschen dünner, oben ein bisschen höher, keine Ahnung, hier den Huckel weg, ist das eine Aussage, aber du musst das Ganze ja noch umsetzen, ne? Und jeder hat ja ein anderes ästhetisches Empfinden.
Ja.
Ist das das Schwierigste oder das jedes Mal die größte Herausforderung? Dass das am Ende matcht mit dem Wunsch der Kundinnen und Kunden?
Ja, das ist vor allen Dingen, man muss sich vorstellen, an der Nase zählt ja jeder Millimeter.
Mhm.
Also wenn ich an der Brust oder am Bauch operiere, einen Millimeter Unterschied sieht kein Mensch. An der Nase aber, man sieht alles.
Mhm.
Und es muss auch genau abgestimmt werden, was jeder wirklich will. Das heißt, ich bin eigentlich schon wie ein Künstler, wenn ich zur Beratung, und da gibt's Gott sei Dank modernste 3D-Tools, so eine Simulation für meine Patienten machen kann.
Das heißt, man kann sich das zusammen vorher anschauen.
Ja.
Das ist natürlich toll.
Also das hat mir sehr geholfen in den letzten 10 Jahren vor allen Dingen mit dieser 3D-Fotografie von vorne, von der Seite. Man kann jeden Millimeter simulieren. Und ich muss sagen, Worte sind dehnbar. Das heißt, wenn jemand mir sagt, ich möchte eine kleine süße Nase, das kann eine gerade kleine süße Nase, das kann eine Schwungnase sein, das kann ein sehr starker Schwung sein, das kann aussehen wie eine Schweinchennase.
Mhm.
Also man muss das schon differenzieren, denn gemacht ist gemacht. Und deswegen muss man auch sagen, weltweit gehen leider auch sehr viele dieser Nasen-OPs schief oder laufen nicht optimal, weil das fängt bei dieser Vorabstimmung an. Dass man also genau das entwickelt, was auch ins Gesicht passt. Ich sehe auch ganz häufig, dass jemand sagt, oh, ich hätte gern von dieser vielleicht Schauspielerin diese Nase bitte, die finde ich ganz, ganz toll. Und das ist dann eine geschwungene, sehr künstliche Nase vielleicht. Und dann muss ich sagen, dann weiß ich immer schon, was passiert, wenn ich diese Simulation mache und ich zaubere diese Nase dieser Schauspielerin in das Gesicht meiner Patientin, dann ist sie meistens erschrocken.
Weil es gar nicht zur Gesichtsform passt, ne?
Dann sagt sie, oh, ich sehe ja aus wie so ein Schweinchen, das kann ich jetzt nicht machen. Ja.
Spannend.
Und dann sage ich ja, aber bitte doch jetzt lieber den Nasenrücken ein bisschen natürlicher und gerader. Sie wollen ja auch eine Nase
für sich. Ich stelle mir das gerade vor, Entschuldigung, ja, wie wenn so ein Phantombild, weißt du, bei der Polizei erstellt wird, wo man immer sagt, noch ein bisschen, nee, das noch ein bisschen mehr Augenbrauen, nee, nochmal hier, ein bisschen schlanker, dass ihr so vor dieser Animation sitzt, ne, noch ein bisschen die Nasenflügel und hier noch ein bisschen hoch. Was ja auch spannend ist, dass die Nachfrage an, ich nenne es jetzt mal, neue Nasen extrem gestiegen ist. Woran liegt das, meinst du?
Ja, dazu gibt's ja auch eine interessante Statistik, dass zwischen 2018 und 2022 die Nasen-OPs weltweit um 18% zugenommen haben. Also die nehmen mit am stärksten zu aktuell. Woran das liegt, ist eine interessante Frage. Mhm. Ich denke eindeutig an diesem Trend der letzten 5 Jahre, dass wir erstens in mehreren Online-Meetings sitzen, dass wir so in diese digitale Welt geschwebt sind oder vielleicht auch gerast sind und uns selbst täglich mehrfach sehen. Und zweiter Faktor, dass wir über unsere Handys alles machen. Und natürlich auch über die Handys diese Selfies machen, die wir verschicken. Also ich weiß nicht, wann hast du dein letztes Selfie verschickt?
Verschickt nicht, aber gemacht eben mit dir. Ja.
Siehst du?
Ja, man macht es, es geht halt schnell, ne?
Ja.
Und da sieht man so anders aus.
Ja, und es ist so, dieser Armabstand mit den Handys ist ein kurzer Abstand und man weiß, dass die Fotos, die Selfies, die entstehen, verzerren die Nase und bilden sie etwa 20-30% größer ab. Also, dass die Selfies nicht das reale Abbild zeigen, sondern eine etwas vergrößerte Nase. Und man sieht dann immer wieder, ich gefall mir nicht. Aus der Perspektive irgendwie alles schön, aber meine Nase ist zu groß, ja. Und das ist so ein Faktor, der den Fokus, denke ich, auf die Nase legt. Aber dass Patienten zu mir kommen, die sich dann vielleicht über den Nasenrücken, der gebogen ist, stören oder die großen Nasenlöcher oder wenn die Nasenspitze so nach unten hängt. Das hängt eher damit zusammen mit der Pubertät.
Wie?
Ja, in der Pubertät ist so, da entwickeln wir uns sehr stark von der kleinen Kindernase, die sehr klein und fein und süß ist. Und der Knochen bei manchen Menschen wächst dann so raus und es entsteht innerhalb eines Jahres eine komplett andere Nase. Und damit kommen eben einige gar nicht klar.
Ach, das ist ja spannend. Das heißt, man
diese
kann als Kind
Veränderung
eine ganz andere Nase haben als Erwachsener tatsächlich.
Ja. Also wenn man Fotos sieht bei, also ich meine, du hast eine bildschöne Nase.
Ich merke schon,
ich habe schon gesagt, du hast eine Nase wie gemalt. Hast du Glück gehabt.
Aber da kann ich eine lustige Geschichte zu erzählen tatsächlich. Also witzigerweise haben ja bei uns in der Familie alle diese Nase. Also meine Oma hatte sie, meine Mama hat sie, meine Schwester hat sie und ich habe sie. Papa hat ein bisschen größere Nase, aber wir Mädels haben die so durchgängig. Also die wurde quasi weitergegeben. Und ich habe mal einen deiner Kollegen getroffen, das ist jetzt bestimmt schon 20 Jahre her, bei irgendeinem Event und er starrte mir wirklich partout, wir waren in so einer Gruppe, die ganze Zeit auf die Nase. Und ich dachte so, okay, das wird jetzt irgendwie wird's langsam unangenehm. Mhm. Und immer am Ende kann man dann nochmal so, ja, aber noch mit mir so sprechen könnte und so. Ich sag ja. Also ich hätte die perfekte Nase. Das wäre so eine Nase, die jeder irgendwie haben will. Aber da sind wir natürlich auch wieder beim Thema, muss zum Gesicht passen. Aber das ist so das, was die Leute fragen, ob er nicht mal so einen Abdruck machen könnte von meiner Nase. Wo ich so dachte, weiß gar nicht, was er jetzt damit machen wollte, ob er die jetzt in der Praxis ausstellen lassen wollte. Aber es wurde dann so ein bisschen creepy, wo ich dann so gedacht habe, ah nee, das ist ganz lieb, danke für die Blumen, aber nein. Aber es war wirklich lustig. Es war auf eine gewisse Weise ja auch ganz süß und ich habe es als Kompliment genommen. Aber das ist so meine Lieblingsgeschichte, wenn es ums Thema Nase geht.
Ja, du repräsentierst aber auch alle idealen Maße. Ja, also einen leicht geschwungenen Nasenrücken, eine feine Spitze, zart abgesetzte Nasenflügel. Also das ist das, was ich tatsächlich auch immer wieder höre als Wunsch. Weil, wie gesagt, wenn mit der Pubertät der Knochen rauswächst und sich das Gesicht, wirklich die Nase prägt das Gesicht. Das ist so, man sieht damit entweder jünger, frischer, femininer.
Auch strenger, ne? Auch eine Nase kann auch so streng aussehen.
Mit einer großen Nase, ne? Genau.
Wenn so eine Brille mit großer, das kann auch so einen strengen Effekt. Witzigerweise meine Kinder beide auch diese Nase, aber ich finde es ja ganz spannend, wenn sich das noch verändern kann. Wir gucken mal, was in der Pubertät kommt, ja? Das ist ja ganz spannend. Du hast in deiner Karriere, Julia, das finde ich eine krasse Zahl, circa 8000 Nasenkorrekturen durchgeführt. Viele aus ästhetischen Gründen, aber es kommen ja auch Menschen aus medizinischer Sicht, vor allem Männer, glaube ich, ne? Ja. Was sind da die Themen?
Ja, also bei Männern ist der Hauptpunkt, weshalb sie für eine Nasen-OP kommen, eher das Schnarchen. Also sie bekommen schlecht Luft.
Also auch was
Luft.
Für die Frau.
Ja, für beide.
Sie tun auch was für die Beziehung.
Manchmal kommen auch beide zusammen und die Frau sagt, du musst das machen.
Ich bleib so lange hier sitzen, bis es durchgeführt ist.
Also es hat einen medizinischen Grund. Also ich operiere Nasen auch aus medizinischen Gründen, sogar sehr viele, 70%. Man hat festgestellt, dass durch die schiefe Scheidewand oder gerade bei Männern auch durch Allergien oder aber auch bei Sportlern, vor allen Dingen Männer haben immer einen Ball auf die Nase bekommen oder einen Ellenbogen oder da ja viel aktiver als wir Frauen. Ja. Also ich erlebe da tatsächlich eher so Sportunfälle, die bedingen, dass sie keine Luft bekommen, dass sie schnarchen, dass sie teilweise auch Apnoe-Phasen nachts haben, die ja alles andere als gesund sind, weil man weiß, die Sauerstoffsättigung im Gehirn sinkt dadurch. Mhm. Und dadurch finden auch Regenerationsprozesse im Körper nicht statt. Und es gibt so ein ganz tolles, ich weiß nicht, darf ich Werbung für ein Buch machen?
Klar.
Das heißt Breathe. Aha. Das ist ein Bestseller. Da geht's darum, ganz interessant, was diese Belüftung für unsere Lebenserwartung auch ausmacht. Und man hat in Studien wirklich festgestellt, wenn ich besser Sauerstoff nachts in meinem zentralen Bordcomputer, sprich Gehirn habe, dann werde ich auch länger leben.
Ach,
und das ist
spannend.
Natürlich eine tolle, also es ist nachvollziehbar. Weil wenn ich keine Luft bekomme und der Mensch will ja durch die Nase nachts atmen, wälze ich mich rum, ich werde wach, ich drehe mich rum, ich habe keine guten REM-Schlaf, also Tiefschlafphasen. Und das sind die wichtigen Schlafphasen, wo unser Körper sich erholt und auch die Zellen sich wieder reparieren.
Ach, das ist natürlich auch mal ein ganz spannender Gesichtspunkt. Ich glaube, den haben viele auch nicht auf der Uhr. Ist auf jeden Fall auch mal ein ganz anderer Ansatzpunkt, wo man selber bei sich überlegen kann. Gleich sprechen wir weiter. Vorher stelle ich euch unseren Podcast-Partner vor. Die Beauty-Brand für schöne Haare, La Bioästhetik. Und Brand-Ambassador der Marke und Star-Friseur Alexander von Trentini ist jetzt bei mir. Hallo, lieber Alex.
Hallo, liebe Jenny.
Alex, du bist das ganze Jahr weltweit unterwegs und stylst Stars und Sternchen für ihre großen Auftritte, wie zum Beispiel bei den Filmfestspielen von Cannes. Das sieht dann auf euren Fotos immer so megamäßig aus. Aber nicht jeder hat eben von Natur aus dieses Supervolumen. Was kann man da tun?
Also grundsätzlich gilt immer, dass die Haare gut vorbereitet sind. Mhm. Das Volumen muss ja auch halten. Das heißt also, du fängst schon mal damit an, deine Haare sehr, sehr sinnvoll zu waschen. Also feine Haare oder Volumen halten heißt natürlich, ich nehme ein sehr, sehr gutes Volumenshampoo. In dem Fall Volumenshampoo von La Bioestheque aus der Volumenserie ist da mein Favorite, weil es auch wirklich einen schönen Grip gibt und es Haar fluffy macht sozusagen, schwerelos. Und dann nimmst du im besten Fall natürlich noch ein Produkt, was du ins Handtuch trockenen Haar machst, also einen tollen Festiger sozusagen. In dem Fall würde ich den Blow Dry Spray nehmen. Ein nagelneues Produkt und extra dafür entwickelt, dass es schwerelos im Haar ist, nicht verklebt, es macht das Haar nicht trocken, es pflegt sogar noch ein bisschen und vor allen Dingen, es macht einen sehr starken, lang anhaltenden Look. Und dann würde ich am Schluss nochmal das Feinhaarspray würde ich nochmal benutzen. Das ist das Formulac Fein, um es genau zu sagen. Und von La Bioestheque extra dafür gemacht, um auf dem Haar kein Gewicht zu setzen, sondern wirklich mit ganz, ganz, ganz feinen Partikelchen mikrofein auf dem Haar zu stäubt sozusagen und dem Haar dann eine Leichtigkeit trotzdem noch geben und trotzdem einen langen Halt.
Das ist ja eine echte Kunst, die ihr macht, wie zum Beispiel auch auf der Paris Fashion Week Anfang des Jahres. Da hast du als Head of Hair Haute Couture auch ganz viel Volumen auf die Köpfe der Models gezaubert. Ist es denn aktuell ein Trend, wieder viel Volumen?
Ja, ich denke, jeder Trend ist irgendwann auch mal satt gesehen. Jetzt ist dann wieder auch ein Gegentrend zu spüren. Die Menschen wollen wieder ein bisschen volumigeres Haar haben. Das kommt immer einher auch mit den Looks der Klamotten. Da tut sich ja auch dann was und es passt irgendwie dazu und ist stimmig. Und deswegen ist da auf jeden Fall Volumen groß wieder im Rennen.
Mhm. Kann man denn mit dem richtigen Haarschnitt oder mit der Farbe auch ein bisschen tricksen?
Ja. Also mit dem richtigen Haarschnitt würde ich immer sagen, wenn man zum Beispiel stumpfe Linien beachtet, stumpfe Linien bedeutet immer, gerade stumpfe Linien, sage ich jetzt mal nochmal korrekt gesagt, bedeuten immer, dass es fürs Auge erstmal Volumen entsteht. Und das ist ganz wichtig. Nicht zu viele Stufen ins Haar schneiden, weil umso mehr Stufen man ins Haar schneidet, nimmt man ja auch dementsprechend Haarmasse, also eine gewisse Fülle weg. Deswegen auch da Vorsicht bei der Stufenwahl. Und zur Farbe würde ich immer sagen, ich bin ja ein großer Fan von dreidimensionalen Haarfarben. Das heißt also, wenn man den Ansatz grundsätzlich ein wenig dunkler gestaltet als die Längenspitzen, ist es ganz simpel zu sagen, dass natürlich die etwas hellere Farbe auf dem dunklen Untergrund fürs Auge so ein bisschen optisch schwebt. Das gibt mehr Tiefe sozusagen und es wirkt auch nicht so plastisch. Und deshalb kann man da auch kräftig an Volumen schummeln bzw. zaubern.
Und ein ganz großes Thema, Alex, föhnen. Da scheiden sich die Geister kopfüber oder mit der Rundbürste. Also wie kriegt man da auch schon so ein bisschen Stand in die Haare?
Drei Tricks von mir. Trick 1, ganz simpel, du nimmst einfach einen schönen Festiger, machst ein Handtuch trockene Haar und föhnst die Haare erstmal über Kopf an. Das bringt schon mal eine ganze Menge. Tipp Nummer 2 ist, du nimmst einfach dein Hairtool sozusagen, meistens die Bürste, entgegengesetzt der Fallrichtung vom Scheitel. Oder Trick Nummer 3 ist, einfach über den Scheitel von vorne nach hinten, also Richtung Hinterkopf, sozusagen eindrehen. Man muss sich das einfach wie eine Tolle dann vorstellen. So sieht das aus. Und das lässt man ein bisschen auskühlen, ein paar Minuten. Und dann nimmt man es raus und hat man auch einen ganz tollen Schwung und Volumen im Haar, ohne dass es so statisch aussieht.
Ach, jetzt wissen wir endlich Bescheid. Und Alex, noch eine Frage zum Sommer. Da fällt ja alles immer zusammen. Auf dem Kopf hast du da vielleicht auch noch einen Tipp, dass wir da ein paar Stunden zumindest noch gut aussehen?
Ich bin großer Fan vom Dry Hair Shampoo von La Biostetic.
Oh, das liebe ich.
Das ist echt everybody's Darling sozusagen in der Handtasche, weil das nimmt so ein bisschen auch die Transparenz beziehungsweise die, ja, ich will mal
das Fett, so
mal,
so
das
raus,
Fett raus, genau. Das reduziert das Ganze und das ist mein Lieblingsprodukt tatsächlich im Sommer, um dem Ganzen noch ein bisschen Stand auch zu geben, dem Haar, wenn man ein bisschen schwitzt. Ne? Im Sommer kommt man schneller ins Schwitzen und trotzdem würde ich aber immer sagen, macht euch einen kleinen Dutt im Nacken. Alles, was dann auf Körperwärme dann aus ist, ne, das fällt natürlich zusammen.
Da könnt ihr dann auch nichts mehr machen. Außer man hat das super Trockenshampoo von La Bioästhetik. Das habe ich wirklich auch immer dabei. Und auch kleiner Tipp, ihr müsst nicht so oft die Haare waschen. Auch da funktioniert's. Mehr zu unseren Podcast-Partnern und natürlich auch zu La Bioästhetik findet ihr über den Link in unseren Shownotes. Lieber Alex, vielen Dank.
Ich danke dir. Thanks for having me.
Julia, du bringst uns auch immer ein bisschen den Blick, wie wir das ja von Munter natürlich gewöhnt sind, in die Welt der Stars mit. Heute Bradley Cooper, ein ganz besonderes Sahneschnittchen. Was ist da los?
Ja, also man muss sagen, Bradley wurde ja in CQ mal zum Sexiest Man Alive
natürlich
gewählt.
Können wir unterschreiben?
Kein Widerspruch.
Genau. Nehmen wir so hin.
Und er war neulich Hauptdarsteller in einem Film. Er hat Leonard Bernstein gespielt, einen berühmten Komponisten, der eine sehr markante Nase hatte. Und für diesen Film wurde ihm natürlich eine ganz andere Nase anmodelliert. Also mit einem kräftigen Nasenrücken, große Nasenlöcher. Und ich finde Bradley, man sieht es an ihm, er sieht so anders aus. Also er sieht einfach ernster aus, reifer aus, wie ich finde, 10 Jahre älter aus. Und das ist auch das, was die Patienten empfinden. Ja, auch teilweise junge Männer, die mit so einer sehr markanten, sehr großen Nase sich auch nicht so wohl fühlen. Aber bei Bradley finde ich interessant, dass man da so plötzlich sieht, wie verändert der Mensch aussieht. Was das Gesicht und auch so den Charakter prägt. Wobei ich finde ja, ein Mann darf also nie eine zu kleine Nase haben. Also ich finde Männer interessanter, wie siehst du das?
Mit einer etwas
größeren Nase.
Ja, ich finde bei Männern eh markantere Dinge auch im Gesicht und Formen irgendwie, nennen wir es interessanter. Ja. Auch so, ne, so hier die Wangen unten, so das nennt man ja auch irgendwie die Jawline und so. Also ich finde, wenn das alles so ein bisschen markanter ist, das hat auch, finde ich, so ein bisschen mehr Sexappeal. Wie ist das, wenn man eine Nase aus medizinischen Gründen operiert, sprich, weil man Beschwerden hat, wird sowas auch von Krankenkassen finanziert oder teilfinanziert?
Ja, also es ist so, dass es in der Regel von gesetzlichen Kassen und privaten Kassen übernommen wird. Vor allen Dingen die Begradigung einer schiefen Nasenscheidewand oder die Schwellkörper, die bei Allergien betroffen sind, die Nasenmuscheln, die ich dann behandle, das wird von den Krankenkassen übernommen, die Ästhetikleistung nicht.
Kann man bei den ästhetischen sagen, gibt es da so, natürlich immer individuell, natürlich auf die jeweilige Person. Gibt es da so eine Spanne, dass man sagt, von bis wäre so ein Investment?
Also das schwankt natürlich je nach Operateur. Mhm. Und wenn es aus ästhetischen Gründen eine Nasenkorrektur kostet, zwischen 5.000 und 15.000 Euro. Mhm. Teurer sind die Revisionseingriffe. Ich sagte ja vorhin, glaube ich, schon, dass 20% der Eingriffe Revisionen leider darstellen. Ich finde, das ist eine sehr harte Zahl, weil wenn man sich mal überlegt, ich bin Patient, ich wünsche mir eine Nasen-OP und ich weiß schon von der Statistik her weltweit, die geht vielleicht zu 20% schief, dann würde ich mir sehr, sehr gut überlegen, ob und wo ich mich da unter das Messer lege. Und ich sage immer, bitte gut recherchieren, zu mehreren Ärzten gehen, mehrere Beratungsgespräche, sich gut aufklären lassen, viele Fragen stellen, ja. Mhm. Und sich sehr sicher sein, dass der Arzt das auch kann, was ich möchte. Das ist schon ein sehr spezieller Eingriff.
Du hast es jetzt super zusammengefasst und ich glaube auch immer wichtig, auch zu Experten gehen, die sowas auch häufig machen. Ja. Ich finde es immer schwierig, zu jemandem zu gehen, der auf vielleicht Brüste spezialisiert ist und einmal im Jahr vielleicht eine Lidstraffung macht und dann will man da die Lidstraffung machen. Ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal so ein Anhaltspunkt, wo man auch gucken kann, macht er das regelmäßig? Liebe Julia, vielen, vielen Dank. Schön, dass du bei uns warst.
Sehr gerne, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank.
Bunte Lipgloss, Beauty Booster. Beauty Booster. Mit Jennifer Knebler und Dr. Julia Bergheim.